Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Ein Austritt von USA aus der NATO war vor Donald Trump undenkbar gewesen. Heute ist es plötzlich ein reales Szenario. Für Europa wäre das ein sicherheitspolitischer Schock und gleichzeitig ist man sich hinter den Kulissen schon längst auf das Szenario am Vorbereiten. Für Russland ist es wahrscheinlich ein strategischer Triumph.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die NATO steht unter Druck wie noch nie. Der Krieg in der Ukraine, ein zunehmend selbstbewusstes Russland und den USA, wo der außenpolitische Kurs immer weniger berechenbar wirkt. Was würde passieren, wenn die Vereinigten Staaten wirklich aus der NATO austreten? Wäre das ein geopolitisches Erdbeben oder der Anfang von einer neuen europäischen Sicherheitsordnung? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Ulrich Schmid. Er ist Osteuropa-Historiker und Russland-Experte. Herr Schmid, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Morgen.
Jetzt gerade mal als erste Frage. Wie wahrscheinlich ist der Austritt der USA aus der NATO?
Ja, die Regierung Biden hat ja Vorkehrungen getroffen. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit im Senat und Zustimmung vom Repräsentantenhaus für einen amerikanischen NATO-Austritt. Und das ist nicht so einfach herzustellen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass auf die USA innerhalb der NATO heute kein Verlass mehr ist.
Bei welchen Aspekten ist Europa am meisten von den USA abhängig?
Ja, das hat natürlich mit der Verteidigungsdoktrin von vielen Ländern zu tun. Also in Deutschland gilt zum Beispiel der Grundsatz der nuklearen Teilhabe. Deutschland ist ja bekanntlich keine Atommacht, aber die Atomabschreckung durch die USA soll auch die deutsche Sicherheit garantieren. Die Franzosen haben ihre eigene Force de Frappe, die Briten haben auch Atomwaffen. Das heisst also, das ist zum Teil dezentral organisiert. Die Amerikaner haben massive Truppenpräsenz in Europa, mehrere 10'000 Soldaten. Dann wichtig sind die europäischen Luftwaffenbasen, hat man jetzt auch wieder gesehen bei den Luftschlägen gegen den Iran. Und vielleicht das Letzte, wo wichtig ist zum Erwähnen, ist die sogenannte Enhanced Forward Presence. Das ist seit 2016 eine gemischte Truppenpräsenz von zum Teil amerikanischen, aber auch mehrheitlich europäische NATO-Truppen an der Ostflanke von der NATO.
Sie haben gesagt, abgesehen von Abschreckung, was ist eigentlich so genau die Hauptaufgabe von NATO?
Ja, es gibt eine schöne Anekdote, die aber natürlich wahr ist. Der erste NATO-Generalsekretär hat auf Frage von Journalisten, was denn die Aufgabe von der NATO sei, folgendes geantwortet: To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Und der letzte Teil ist natürlich im Kalten Krieg weggefallen. Also Deutschland ist ja dann relativ bald selber vollwertiges NATO-Mitglied geworden. Aber grundsätzlich hat man NATO gegründet, um die Westbindung, vor allem von Deutschland, in der Nachkriegsordnung sicherzustellen.
Würde Russland direkt auf einen Austritt von USA aus der NATO reagieren? Wenn man so ein bisschen auf Estland schaut, dann ist es so, dass die Stadt Narva, wo so ein bisschen im Fokus ist.
Ja, das ist ein Szenario, das vom deutschen Politikwissenschaftler Carlo Massala in die Diskussion eingebracht worden ist. Die Stadt Narva ist im äußersten Nordosten von Estland und dort ist 90% der Bevölkerung russischsprachig. Und das Szenario hätte so ausgesehen, dass Russland quasi die Verteidigungsbereitschaft der NATO könnte testen, indem Russland Narva überfällt, einnimmt und nachher sagt, wir gehen nicht mehr weiter. Das ist alles, was wir wollen. Und die Frage wäre natürlich, oder, wie würde NATO auf so etwas reagieren? Grundsätzlich, denke ich, hat Russland seit über 4 Jahren mehr als genug zu tun militärisch und hat auch überhaupt nicht die Ressourcen, jetzt einen neuen Krieg anzufangen und schon gar nicht eben mit einer militärischen Übermacht, wie sie NATO ja darstellt. Von dem her ist davon auszugehen, dass Russland unterhalb von der Kriegsschwelle in gewissen Ländern in Osteuropa wird weiterführen, seine Und da steht natürlich vor allem Moldau im Vordergrund. Dort haben wir seit geraumer Zeit auch eben politische und mediale Einflussnahme von Russland.
Gehen wir mal so ein bisschen zurück in die Geschichte. Russland hat ja selber mal ein Mitglied der NATO werden. Können Sie erklären, wie es zu dem gekommen ist?
NATO ist ja 1949 gegründet worden, zum Ärger natürlich von der damals noch stalinistischen Sowjetunion. Und wenig wissen, dass es schon 1954 ein erstes NATO-Beitrittsgesuch gegeben hat von der Sowjetunion. Gestellt hat das NATO-Beitrittsgesuch der Außenminister Molotow. Das ist übrigens der gleiche Molotow wie vom Molotow-Ribbentrop-Pakt 1939. Und aus Archivinhalt wissen wir heute genau, was hinter dem NATO-Beitrittsgesuch gestanden ist. Der Molotow hat gegenüber der höchsten Parteibehörde erklärt, was die Strategie hinter dem Beitrittsgesuch ist. Er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt uns NATO auf, das ist unwahrscheinlich, aber wenn wir tatsächlich aufgenommen werden, dann können wir quasi NATO von innen aus unterwandern. Oder NATO tut uns ablehnen und dann können wir der ganzen Weltöffentlichkeit sagen, schaut, NATO ist nicht ein Sicherheitsbündnis für Europa, sondern NATO ist ein USA-dominiertes Bündnis, das gegen die Sowjetunion gerichtet ist. Und dann hat es eben auch ähnliche Aussagen gegeben 1991 von Jelzin. Der hat ganz am Anfang von seiner Präsidentschaft auch gesagt, eben sein persönliches Ziel sei eine NATO-Mitgliedschaft von Russland. Und gerüchteweise hat auch der Putin im Jahr 2000 sich erkundigt, ob dann ein NATO-Beitritt von Russland denkbar wäre. Und man hat das tatsächlich in den 90er Jahren auch ventiliert, vor allem im Weissen Haus. Und die Antwort war, ja, grundsätzlich ist das nicht auszuschliessen, aber Russland müsste ein demokratischer Rechtsstaat werden.
Und welche Ereignisse haben denn die Beziehung zwischen dem Westen oder der NATO und Russland so gravierend zerrüttet?
Ja, nach dem Ende vom Kalten Krieg ist die russische Position die gewesen, dass man gesagt hat, ja, es gibt jetzt keinen Antagonismus mehr zwischen den Supermächten. Sowjetunion und später Russland nach dem Zerfall von der Sowjetunion auf der einen Seite und USA auf der anderen Seite. Und von Russland ist die Forderung gekommen, wir haben jetzt den Warschauer Pakt aufgelöst, also braucht es auch die NATO nicht mehr. Und man hat eigentlich darauf hingearbeitet, dass es als einzige Sicherheitsorganisation in Europa nur noch die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, gibt. Das ist aber natürlich auf Ablehnung gestossen, vor allem in Washington. Und dort hat man natürlich gesagt, eben, man will quasi die westliche Sicherheitsstruktur in Europa beibehalten.
Kann man die Rolle der NATO im Kontext des Ukraine-Krieges auch kritisch betrachten? Also, welche Fehler hat die NATO konkret gemacht?
Die Frage ist natürlich zunächst die, ist NATO überhaupt involviert in den Ukraine-Krieg? Man darf nicht vergessen, oder, dass die gesamte Militärhilfe, die an die Ukraine geht, von westlichen Staaten, zwar durch die NATO koordiniert wird, aber die NATO als Organisation ist das auch eigentlich nicht aktiv. Das sieht man nur schon daran, dass zum Beispiel das problematische NATO-Mitglied Ungarn eigentlich seit 2022 eben keinen einzigen Gewehrschuss und keine einzige Waffe geliefert hat an die Ukraine. Wenn Sie jetzt nach möglichen Fehlern fragen von der NATO, dann muss man natürlich zuerst mal darauf hinweisen, wie Russland überhaupt versucht hat, den Krieg zu den Angriff zu legitimieren. Und 2021 hat ja Russland der NATO ein Papier quasi auf den Tisch geknallt und gesagt, dünnt das unterschreiben. Das war die Forderung nach sogenannten Sicherheitsgarantien. Und de facto wäre es darum gegangen, quasi das amerikanische NATO-Engagement in Europa auf den Zustand vor 1997 zurückzufahren. Es ist ganz klar, dass das Papier so formuliert war von den Russen, dass die westlichen Partner eigentlich nur haben können Nein sagen. Es hat sogar auch Gegenvorschläge gegeben zu der NATO. Aber nur schon die Tatsache, oder, dass die Russen das erstens öffentlich präsentiert haben und zweitens innerhalb von wenigen Tagen eben eine Unterschrift gefordert haben, haben eigentlich klar gemacht, das ist nichts als eine Nebelkerze, hinter der man eigentlich schon den Entschluss gefasst hat, die Ukraine zu überfallen.
Hat sich Europa zu fest auf die USA verlassen?
Es ist natürlich bequem gsi für Europa in der Nachkriegszeit, sich auf die amerikanische Sicherheitsarchitektur zu verlassen. Amerika ist natürlich tatsächlich die stärkste Militärmacht auf der Welt. Und da hat sich Europa tatsächlich eben zu fest drauf verlassen. Und erst jetzt seit Kurzem sieht man in Europa, oder, dass man sich auch auf gewisse Sachen besinnt, die man eigentlich schon zur Verfügung hat. Also zum Beispiel der berühmte Artikel 42 Absatz 7 vom Europäischen Unionsvertrag sieht eine Beistandspflicht unter den Mitgliedstaaten von der Europäischen Union im Fall von einer militärischen Aggression vor. Natürlich mit einem Vorbehalt für die neutralen EU-Mitgliedstaaten. Und etwas anderes, eben, wo man jetzt auch reichlich spät eingeführt hat, ist das Amt von einem EU-Verteidigungskommissar, das es erst seit 2024 gibt. Aber das Problem ist natürlich in Europa, dürfen nicht vergessen, oder? Die europäischen Verteidigungsausgaben, Rüstungsausgaben sind insgesamt grösser als die von Russland, wo sich in einem Kriegszustand befindet. Aber trotzdem gelingt es Europa nicht, die PS auf den Boden zu bringen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Rüstung und Verteidigung eine nationale Angelegenheit ist, par excellence. Und im Moment haben wir da einfach einen Zoo in Europa.
Die USA ist seit der ersten Trump-Wahl ein immer unzuverlässlicher Partner geworden. Und auch wenn jetzt im 2028 wieder ein Demokrat oder eine Demokratin ins Weiße Haus gewählt würde werden, ist das Vertrauen auf Seite von Europa langfristig zerrüttet?
Ich glaube ja. Und man muss natürlich auch historisch sehen, dass der Isolationismus, der jetzt so prominent ist unter dem Trump, das ist eher die Regel und nicht die Ausnahme in der amerikanischen Geschichte. Wenn Sie schauen, eben wie lange Amerika im Ersten Weltkrieg gezögert hat, einzutreten in den Krieg, wie lange Amerika im Zweiten Weltkrieg gezögert hat, einzutreten in den Krieg. Amerika hat tatsächlich immer sich versucht fernzuhalten von europäischen Streitigkeiten und in dem Sinn eben ist durchaus zu erwarten, dass das Vertrauen, das jetzt wirklich bis in Grundfesten zerstört ist, nicht so schnell wieder zurückkehrt.
Wäre denn das Europa ein Schock oder hat man sich so wirklich hinter der Kulisse ein bisschen auf das vorbereitet?
Ja, ich denke, man hat natürlich schon während der ersten Trump-Administration gesehen, dass der Trump ein unsicherer Kantonist in der NATO ist. Es wäre sicher ein Schock, aber auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt tatsächlich auch Zeichen von der Zeit erkannt und versucht jetzt tatsächlich die europäische Verteidigungsbereitschaft zu stärken. Es gibt natürlich eben auch innerhalb von der NATO die sogenannte Interoperabilität von der einzelnen Streitkräfte, aber das ist natürlich etwas, was man jetzt natürlich muss vertiefen.
Wie würde ein US-Austritt eigentlich formell über die Bühne gehen, also in den USA selber? Und kann, muss NATO dem zustimmen?
Der NATO-Vertrag ist relativ locker gehalten. Es gibt den Artikel 13 im NATO-Vertrag und dort ist an und für sich eine einseitige Kündigung mit einer einjährigen Kündigungsfrist möglich. In Amerika selber eben ist es durch die Vorkehrungen der Biden-Administration schwieriger geworden. Aber eben, was man natürlich fürchten muss in Europa, ist nicht so sehr ein de facto Austritt von den USA aus der NATO. Der Trump hat genug Möglichkeiten, NATO zu sabotieren. Er könnte zum Beispiel einen Truppenrückzug aus Europa anordnen oder er könnte auch die berühmte Artikel 5 Bündnisgarantie öffentlich in Frage stellen, was er ja schon mehrfach da hat. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, was der Trump bereits im Wahlkampf, bevor er jetzt zum zweiten Mal Präsident geworden ist, gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn europäische NATO-Mitglieder das 2% Ziel der Rüstungsausgaben nicht ermöglichen, dann darf Russland mit diesen EU-Staaten the hell machen, was Russland will. Und das ist natürlich de facto eine Einladung gewesen, dass Russland die europäischen NATO-Staaten überfallen kann. Und das ist natürlich absolut verantwortungslos und inakzeptabel vom Präsidenten vom stärksten NATO-Mitgliedland.
Welche Länder werden jetzt besonders stark von einem Austritt betroffen?
Ja, das wären natürlich vor allem die Länder an der EU- und der NATO-Ostflanke. Das sind die Länder, wo schon seit langem auch die Alarmglocke geschlagen haben. Vor allem die baltischen Länder sind das, aber natürlich auch Polen oder Rumänien, die gelten als besonders amerikafreundliche NATO-Verbündete und entsprechend gross ist auch dort die Enttäuschung jetzt über die Infragestellung von der amerikanischen Bündnistreue in der NATO. Es gibt natürlich dann auch andere Länder, die jetzt ihre grosse Chance gesehen kommen, wie zum Beispiel Frankreich. Frankreich ist ja schon immer eher NATO-skeptisch gewesen, weil Frankreich sich natürlich eben im Nachgang zum napoleonischen Imperialismus immer noch als la grande nation sieht. Und eben, sie erinnert sich auch an die berühmte Aussage von Macron, noch 2019 ist das gewesen, wo gesagt hat, eben NATO sei hirntot. Und das ist natürlich ähnlich verantwortungslos und inakzeptabel wie das, was der Trump 2024 über die NATO gesagt hat.
Haben Sie am Anfang gefragt, ob jetzt Russland reagiert und eben so ein baltisches Land angreift. Sie haben gesagt, eben im Moment sind sie mit anderen Sachen beschäftigt, mit dem Ukraine-Krieg. Aber ist schon ein bisschen die Angst bei diesen Ländern, dass irgendwann einmal etwas, so etwas passieren könnte wie der Ukraine?
Ja, natürlich. Wir haben auch gesehen, dass das natürlich auch innenpolitisch von russlandfreundlichen Politikern zum Teil verwendet wird. Wir haben das seit langem in Georgien gesehen. Wir haben es auch jetzt im Wahlkampf in Ungarn gesehen. Der Orban hat sehr stark auf die Angst insistiert, dass Ungarn ein ähnliches Schicksal wie die Ukraine drohen könnte. Und im Moment sehen wir das Gleiche auch in Bulgarien. Dort wird wahrscheinlich auch ein russlandpolitischer ein russlandfreundlicher Politiker die Wahlen gewinnen. Und auch dort wird eigentlich immer eben vor einem ähnlichen Szenario wie in der Ukraine gewarnt. Und eben auch da sieht man natürlich eben die russische Einflussnahme unterhalb von der Schwelle von einer offenen militärischen Aggression. Das ist hauptsächlich Beeinflussung durch die sozialen Medien. Und ein ganz wichtiger Kanal ist da TikTok, wo man sehr schnell grosse Reichweite entfalten kann.
Blick auf die Schweiz, welche Konsequenzen hätte der Austritt für die Schweiz?
Die Schweiz ist ja in einer sehr günstigen Situation. Die Schweiz ist de facto ein Trittbrettfahrer von der NATO. Wir sind gemeinsam mit Österreich lückenlos von einem NATO-Länderring umgeben. De facto ist es so, dass tatsächlich die Schweizer bewaffnete Neutralität erst zum Zug kommen würde, wenn eine feindliche Macht den NATO-Gürtel um uns durchbrochen hat. Und in dem Sinn muss natürlich eine Schwächung von der NATO auch uns Schweizer zu denken geben.
Letzte Frage, sehen Sie irgendwelche Vorteile von einem US-Austritt?
Ja, ich denke, das ist eine schwierige Frage. Es ist ganz klar, die negativen Folgen überwiegen. Und das Einzige, was man als mögliche positive Folge sehen könnte, wäre quasi eine Schliessung von der Reihe innerhalb von der Europäischen Union oder von anderen europäischen Strukturen. Man sieht das ja auch schon jetzt, dass die Europäische Union an Statur gewonnen hat. Es ist bisher Russland nicht gelungen, die Europäische Union auseinanderzudividieren. Und im Moment beobachten wir ja eigentlich auch, wie die Regierung Trump sich selber demontiert in ihrem übermäßigen Aktivismus. Und das ist tatsächlich etwas, wo Trump und der Putin in prekärer Weise gemeinsam haben. Sie möchten kein Geins Europa, sie wollen kein Europa, das auch als sicherheitspolitischer Akteur gemeinsam auftritt. EU-Brüssel existiert aus der Perspektive von Washington und Moskau nicht, sondern man hat eigentlich gehofft, dass man sehr viel ähnliche Regierungen wie die vom Orban, vom Fico oder eben in Zukunft möglicherweise auch von einer populistischen Präsidentin oder einer populistischen Präsidentin Frankreich erschaffen kann, um quasi die internen Gräben in Europa zu vertiefen und Europa so zu schwächen. Und im Moment zeichnet sich eben sowohl durch das Verhalten von Trump als auch durch das Verhalten von Putin das Gegenteil ab.
Herr Schmidt, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Danke vielmals.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmidt, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.